Letzten Sonntag waren ja diese Kärtchen aufgelegt mit dem Jahresvers. Vielleicht hat's noch irgendwo eins auf einem Stuhl. Ja, gut, genau. Das ist die Jahreslosung fürs 2018, wo Jesus sagt, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dieser Bibeltext steht in einem sehr spannenden Zusammenhang, nämlich im letzten Buch, im zweitletzten Kapitel der Bibel in der Offenbarung 21. Ja, Gott hat ja diese Erde wunderbar gemacht, schon wenn wir den Schöpfungsbericht ganz am Anfang anschauen, wie wunderbar er das alles gemacht hat, diese Kreativität, diese Schönheit, diese auch manchmal so witzig, wie die Tiere sich bewegen oder lustige Töne von sich geben. Gott hat das alles so fantasievoll gemacht, einen extra Garten angelegt für seine Menschen, die er da hineingesetzt hat, um diesen Garten zu pflegen und zu bebauen. Das war eine wunderbare Harmonie. Gott hat sogar von Auge zu Auge mit den Menschen gesprochen, aber das hat dem Feind Gottes nicht gepasst. Diese Harmonie hat ihn gestört und er hat alles daran gesetzt, da einen Keil hineinzutreiben. Und es ist ihm auch gelungen durch die Versuchungsgeschichte, wo er den Menschen in Versuchung gebracht hat, Gott zu misstrauen und dem Feind zu glauben, zu vertrauen. Sie haben von der Frucht gegessen, die verboten war, und ihnen sind dann die Augen aufgegangen, wie der Feind versprochen hat, ihr werdet sein wie Gott und wissen, wie gut und böse ist. Nun, wir sind noch nicht wie Gott, aber wir wissen jetzt, was gut und böse ist. Das überfordert uns immer wieder, weil wir immer wieder einander richten damit. Und es ging so viel in Brüche, die Beziehung zu Gott ging in Brüche. Die Beziehungen untereinander, Mord und Totschlag und Misstrauen und Missgunst, alles war so kaputt. Neid, Schmerz, Misserfolg, all das die Folge des Sündenfalls. Und irgendwie ist diese Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die steckt irgendwie in der Menschheit drin. Jede Kultur, in jeder Kultur gibt es das, diese Sehnsucht nach dem Paradies. Die einen machen es mit Nudismus, mit Nacktkultur, die waren ja auch nackt im Paradies und haben das, ja, hat das nicht gestört, dann kam die Scham. Ist auch gut jetzt zum Selbstschutz. Aber Menschen versuchen immer wieder irgendwie ein Paradies zu schaffen, oder? Diese Sehnsucht, dieser Durst, hier habe ich's, dieser Durst nach Leben, dieser Durst, dieser Hunger nach dem Paradies, das ist es eigentlich, was uns prägt. Es ist etwas verloren gegangen und jeder Mensch weiß im tiefen Inneren, da gibt es etwas und es ist eine tiefe Sehnsucht. Nun, wonach sehnst du dich im Leben? Was ist dein Durst? Was möchtest du mal gerne? Vielleicht leidest du irgendwo. Vielleicht, es ist eben typenbedingt. Die einen, die leiden vor allem an Langeweile. Die sehnen sich nach Abenteuer, nach Lustbefriedigung, nach Applaus vielleicht. Andere, die leiden an den Spannungen, die sie erleben im Alltag. Und die sehnen sich nach Harmonie, nach schönen, harmonischen Beziehungen, nach Friede. Andere leiden am Stress. Der Alltag, all die Anforderungen, all das, was auch noch erledigt sein sollte, all das, was Menschen noch erwarten. Und die sehnen sich willkommen im Land der Ruhe. Ja, was ist denn dein größter Durst? Friede, Heilung. Die letzten zwei Kapitel in der Bibel beschreiben wieder dieses neue Paradies. Und es ist so wunderbar beschrieben. Jetzt muss ich schauen, dass der wieder erwacht hier. In Offenbarung 21 steht, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Hier wird eine ganz neue Schöpfung beschrieben in Offenbarung 21. Vorher wird beschrieben, wie Jesus sichtbar wiederkommt, einiges vorher, wie er sein Reich aufbaut, sein tausendjähriges Reich, wo wieder Friede herrscht auf dieser Erde. Am Schluss gibt es aber noch einmal einen großen Test und auch dann auch eine Verführung und dann kommt schlussendlich das Endgericht, wo Gott oder wo Jesus dann wirklich richtet zwischen Gut und Böse, wo dann getrennt wird zwischen Gottes Gegenwart und dem feurigen See. Das ist das Endgericht und diese Erde wird vergehen und dann schafft Gott etwas ganz Neues, einen neuen Kosmos. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen. Das wird anders sein, wahrscheinlich ähnliche Merkmale haben, aber anders sein als unsere jetzige Schöpfung. Gott wird eine neue Erde schaffen, einen neuen Himmel und dann kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab auf die neue Erde. Und das ist eine riesige Stadt, so die Künstler stellen sie sich so vor, das ist ja ein Riesending, 2200 Kilometer lang, 2200 Kilometer breit und 2200 Kilometer hoch. 2200 Kilometer lang und breit, das ist ungefähr der Kontinent Afrika. Das ist also nicht eine kleine Stadt, sondern das ist ein Riesending, so beschrieben in der Bibel, wir können uns das gar nicht vorstellen, könnte gar nicht konstruiert werden mit unseren Mitteln. Vielleicht könnte es auch sein, Länge, Breite, Höhe gleich, ist auch möglich, dass das so aussehen wird. Das ist natürlich auch eine Beschreibung. Es würde noch fast besser passen mit den 12 Toren rundherum, als wenn es ein Würfel ist. Gleiche Länge, die Form wird nicht beschrieben in der Bibel, sondern nur die Länge ist gleich, die Breite ist gleich und die Höhe ist gleich. Es könnte im Prinzip ein Würfel oder eine Pyramide sein. Ist nicht beschrieben, müssen wir uns überraschen lassen. Das ist vieles nicht klar. Was aber klar beschrieben ist, wie werden wir da leben? Wie wird es denen gehen, die dabei sind? Und das ist es. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, Gott, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Es wird auch keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte er, der auf dem Thron saß: Siehe oder seht, ich mache alles neu. Unvorstellbar, da wohnt Gott selber bei den Menschen. Er selber ist der Herr. Und ihr wisst das überall, sei es in der Familie, in einem Geschäft, auch in der Politik, wer leitet, das ist immer entscheidend. Wenn in einem Geschäft der Chef furchtbar ist, dann ist die ganze Atmosphäre furchtbar. Auf den Chef kommt es an. Und wenn der Leiter eine so wunderbare Persönlichkeit ist wie Jesus Christus, dann wird das ein wunderbares Leben sein. Ein guter Leiter kann so ein Segen sein. Ich denke da zum Beispiel an Nelson Mandela in Südafrika damals. Das war auch ein Mensch mit Fehlern, aber der hat so viel Versöhnung hineingebracht. Das hätte ganz anders herauskommen können mit Südafrika, als die Apartheid abgeschafft wurde. Und das war ein Mann, der hier Gott sich von Gott gebrauchen ließ, ein gläubiger Mann, der hier Frieden geschafft hat. Sein Nachfolger, naja, das ist schon wieder ein anderes Kapitel. Hier sehen wir, was der Leiter ausmacht. Wir sehen das auch in der Bibel. Mose, Josua und dann kamen die Richter, oder? Und je nachdem, wie der Leiter war, so ging es dem Volk. Da wird Gott selber der Leiter sein. Das ist allein schon die Garantie, dass es ein wunderbares Leben sein wird. Und hier sehen wir, was es alles nicht mehr geben wird. Keine Tränen mehr. Das heißt, er wird sie sogar selber abwischen. Wow. Hat schon jemand dir die Tränen abgewischt? Vielleicht als Kind, die Mama, oder? Wenn er dir die Tränen abwischen wird. Ja, wahrscheinlich wird es schon viele Tränen geben, wenn ich bei ihm bin. Tränen des Berührtseins, einfach dieses Überwältigtseins. Vielleicht auch Tränen, wenn ich alles sehe, was noch hätte passieren können, wenn ich mich ganz in allem Jesus hingegeben hätte. Ich werde ja dann alles sehen, das ganze Leben. Ja, und er wird die Tränen abwischen. Es wird vorbei sein, auch all das Leid, alles. Es wird kein Tod mehr sein, kein Leid. Und der Tod ist so schrecklich. Er entreißt uns, geliebte Menschen, und reißt solche Lücken. Das gibt's nicht mehr. Da müssen wir uns nicht mehr fürchten. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird nichts mehr geben, wo wir furchtbar enttäuscht sind, wo uns etwas geraubt wird, weggenommen wird. Kein Leid mehr. Auch kein Geschrei mehr, keine Angstschreie mehr oder wahrscheinlich auch kein hysterisches Geschrei mehr. Gibt's auch nicht mehr. Wow, wie schön. Das liebe ich ja auch nicht so besonders, das hysterische Geschrei und die Angstschreie, die sind auch so furchtbar. Gibt's nicht mehr. Es wird ein wunderbares Leben sein. Seht, ich mache alles neu. Ja, wenn Jesus herrscht, ist das wirklich das Paradies. Und das wartet auf seine Jünger. Und jetzt geht es eigentlich weiter in die Gegenwart. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha, das Omega, der Ursprung und das Ziel. Jetzt kommt unser Vers, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben und das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein. Ja, Erben sind eigentlich die erbberechtigt sind. Einverstanden. Muss ich gerade mal schauen. Habe ich. Genau, das ist. Nein, ich lasse es hier. Ja, wer überwindet, der wird dies erben. Genau. Erben sind wir schon zu Lebzeiten. Also eingesetzt zu erben. Erben werden wir erst nachher. Aber ob wir Erben sind, da müssen wir entsprechend eingesetzt sein oder so geboren sein, dass wir Erben sind. Das ist schon jetzt. Also dieses Wort ist eigentlich schon in die Gegenwart hineingesprochen. Wer zu Jesus gehört, wer Erbe ist, der wird das alles erben, dem wird das alles gegeben werden und kann ihm nicht mehr genommen werden. Und diese Zusage gehört nur den Menschen, die zu Jesus gehören. Nur wer ein Kind Gottes ist, ist auch Erbe. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Und deshalb geht es auch weiter, der zweite Teil. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen, die den Glauben verraten. Ich habe hier eine andere Übersetzung, vorne ist etwas kürzer. Deren Leben in meinen Augen verabscheuenswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Aber sie und auf sie und auf die, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Das ist die andere Seite. Nicht jeder Mensch ist dabei. Da wird es eine Scheidung geben. Und es kommt darauf an, ob wir unser Leben Jesus anvertraut haben, ob er unsere Sünden bereinigen, vergeben konnte, uns neues Leben schenken konnte, ob wir erbberechtigte Kinder Gottes sind. Und für die, die das sind, ist diese Zusage, und zwar schon heute: Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Auch Jesus hat dir das ja gesagt. Wir lesen das im Johannes 7. Wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Kommt, wer zu mir kommt. Hast du Durst? Wie stillst du eigentlich deinen Durst? Es gibt so verschiedene Methoden. Ja, wenn ich genug Geld hätte, dann könnte ich alle meine Wünsche erfüllen. Dann wäre ich jemand, dann hätte ich keine Geldprobleme mehr. Dann könnte ich mir das größere Auto leisten als der Nachbar. Dann wäre ich jemand. Ja, das ist, so stillen sehr viele Menschen ihren Durst. Ja, wenn ich so aussehen würde und so hübsch wäre und so perfekt, dann wäre ich auch jemand, dann würde mich jeder lieben. Der Durst, angenommen zu sein, geliebt zu werden, wertvoll zu sein. Ah, mein Lebensdurst ist Abenteuer, wenn ich das endlich noch erleben könnte, mal die schönsten, die höchsten Berge besteigen und so weiter. Ja, wie stillst du deinen Lebensdurst? Nach was dürstest du? Oder wenn ich der Beste wäre, der Beste im Geschäft, im Sport, überall, ich muss der Beste sein. Auch so stillen viele Menschen ihren Durst, sie krampfen, sie machen und wollen die Besten sein. Andere fantasieren und träumen. Sie schauen vielleicht Filme oder lesen Bücher oder im Internet und geben sich sexuellen Fantasien hin und laben sich da drin oder in stundenlangen Games, wo man der Held sein kann oder so in dem Parallelleben im Internet. Da kann man der große Held sein in den Fantasien. Männer und Frauen sind da etwas unterschiedlich geprägt, wie sie die Fantasien ausleben. Wo stillst du deinen Durst? Jesus macht uns eine wunderbare Zusage. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wie stillt Jesus unseren Durst? Erstens, er vergibt uns. Zwischen mir, dem Menschen mit Fehlern, und dem Gott, der vollkommen ist, der mich geschaffen hat und der mich einmal in der Ewigkeit empfangen wird. Zwischen mir und ihm steht nichts mehr im Weg, weil Jesus mich gereinigt hat. Ich darf ihm in die Augen schauen. Ich darf wie ein Kind zum Vater zu ihm kommen. Ist das nicht wunderbar? Er nimmt mich an. Er liebt mich. Und er hat Freude an mir. Er gibt mir die Anerkennung, die ich brauche. Ich bin ein Kind, ein Erbe. Ich bin ein königlicher Priester. Ich habe Bedeutung. Ich bin kein Niemand. Ich bin kein Nobody. Ich bin jemand, weil Gott mir so einen Titel gegeben hat. Und er hat mir ein sinnvolles Leben gegeben. Nicht immer ein leichtes. Nicht nur auf sonnigen Höhen wandeln. Manchmal auch schwer, aber sinnvoll. Er gibt mir einen Auftrag, sein Reich mitzubauen. In dieser kaputten, zerstörten Welt ein Licht zu sein, ein Orientierungspunkt und eine Hilfe, denen die Menschen, wo sich Menschen orientieren können. Ist das nicht wunderbar? So eine Berufung, so eine Aufgabe zu haben, das ist doch Abenteuer pur. Wer Durst hat, tut das gut. Wer Durst hat, darf zu Jesus kommen und trinken. Amen.